Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos.
Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Data Engage. Heute darf ich mal wieder einen Gast, gibt es davon eigentlich eine weibliche Form? Gästin wäre es ja nicht. Müssen wir gleich mal drüber sprechen. Auf alle Fälle endlich mal wieder einen weiteren weiblichen Gast hier im Podcast begrüßen. Und in diesem Falle etwas, was ich noch nicht hatte, und zwar jemanden mit dem Schwerpunkt LinkedIn und damit auch ein Tool und ein Social Media Ding, das ich natürlich auch relativ viel bespiele. Aber im Paid-Bereich, also auf alle Fälle nicht so bewandert bin wie auf brav meinen anderen Kanälen sozusagen. Dementsprechend freue ich mich da besonders auf den Austausch. Theresa Sturm. Theresa, wer bist du? Was tust du eigentlich?
Hi Philipp, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute mit dir zum Thema Daten und LinkedIn quatschen darf. Mein Name ist Theresa, ich komme, wie ihr wahrscheinlich hören könnt, aus Österreich. Ich versuche heute meinen österreichischen Akzent etwas zu verstecken. Ganz werde ich ihn aber nicht loswerden. Also verzeiht mir bitte, wenn das eine oder andere österreichische Wort fallen wird. Ich bin Performance-Marketing-Expertin seit 13, 14 Jahren, würde ich sagen. Die meiste Zeit eigentlich im Angestelltenverhältnis und habe dann letztes Jahr im Sommer den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und bin seither mehrheitlich als Digital Marketing Consultant für B2B-Unternehmen tätig und da sehr, sehr stark fokussiert auf den Bereich LinkedIn, LinkedIn Marketing und LinkedIn Anzeigen, LinkedIn Kampagnen und sehr verstärkt in den Bereichen oder in den Branchen HR, IT und Services. Also das sind so meine Steckenpferde. Genau. Und was ich da mache, ist Strategie, Planung, Konzeption und Umsetzung von LinkedIn-Kampagnen, meistens zur Steigerung der qualitativen Kontaktanfragen. Und eins kann ich gleich vorweg sagen, LinkedIn ist ein sehr guter Akquisekanal.
Ja, sowohl paid als auch unpaid, noch aus meiner, ich sag mal, unschuldigen Perspektive.
Ja, definitiv. Definitiv. Ja, ich glaube, es ist einer der Kanäle, die auch organisch noch super gut funktionieren. Also man sieht jeden Tag, ist noch viel Potenzial hier
zu holen. Stimmt, du warst fast 7 Jahre bei StepStone, oder? Mhm. Ist mir so vorhin beim Stalking deines LinkedIn-Profils aufgefallen.
Ja. Ja. Deswegen auch sehr starken Bezug zur HR-Branche eigentlich. Also ich habe sogar mal in Deutschland gewohnt. Nach meinem Studium war ich in Berlin bei eBay. Dort habe ich eigentlich das Handwerk des Performance-Marketing so richtig gelernt, weil damals war eBay das Unternehmen, das Google Ads eigentlich so wirklich sehr detailliert vorangetrieben hat und habe damals das Handwerk der Google Ads-Kampagnen noch bei eBay in Berlin gelernt, genau. Bin dann zurück nach Österreich und dann habe ich einige Jahre später schon bei StepStone begonnen.
Das war dann mit dem Alando-Team, glaube ich, oder? Ja. Genau. Die gute Rocket-Schule.
Und StepStone war auch eine... Ja, es war eigentlich, also Performance-Marketing zu lernen, kann man nicht auf der Universität, finde ich. Also ich war damals tatsächlich eine der ersten Absolventinnen auf der Universität in Wien mit dem Lehrgang Online-Marketing und habe damals, ich kann mich noch erinnern, ich habe die KPIs auswendig gelernt. Ich hatte nie die Möglichkeit, auf der Universität in ein Google-Ads-Konto reinzusehen und habe einfach nur die KPIs auswendig gelernt, um die Prüfung zu bestehen, um dann 2-3 Monate später halt zum ersten Mal wirklich in einer Google-Ads-Kampagne zu sehen, was hier möglich ist und welche KPIs man eigentlich tracken kann und möchte und wo es Sinn macht. Und das war eine super Schule, weil man einfach in einem E-Commerce-Unternehmen natürlich noch viel, viel stärker datengetrieben ist, würde ich mal sagen. Und das war ein perfekter Start eigentlich, um alle KPIs zu lernen.
Jenseits meiner Vorbereitung, du hast gerade gesagt, Online-Marketing studiert. Also das kann man studieren.
2008. Also es war der erste Lehrgang 2008 auf der Universität in Wien. Es war es waren, glaube ich, 3 Kurse zum Thema Online-Marketing im Jahr 2008. Das war noch relativ in den Anfängen von dem Ganzen. Und es war witzig. Es war wirklich witzig, weil nicht mal der Professor ein Live-Google-Konto herzeigen konnte. Sehr theoretisch.
Profs.
Ja, definitiv. Ja.
Ja, aber dann müsste... Dann hast du mir sogar ein paar Jahre, jetzt meine ich gar nicht altersmäßig oder so, sondern so, was reines Performance dann darum angeht, voraus. Also ich habe so um die, vorher halt viel im Bereich Analytics und solche Sachen, halt gutes altes Your-Chin und Tracking. Und klar, auch ein Google-Konto oder so, aber das sozusagen strukturiert. Nee, das fing dann so 2010 an.
Ja, sehr gut. Ich muss sagen, ich bin dann auch wieder ein bisschen rausgegangen, nur aus Performance Marketing. Also bei meinen letzten Arbeitgebern war das jetzt nicht Haupttätigkeit Nummer 1, wo ich nur Performance Marketing gemacht habe. Deswegen, mich haben dann auch andere Bereiche im Online-Marketing interessiert, abseits von Performance. Genau. Ja, aber Analytics war immer ein Thema, cool. Ja. Ich finde es super spannend, Analytics Daten cool. zu sehen. Nach wie vor.
Ich habe zum Einstieg mal via durch LinkedIn ganz einfach möglich ein bisschen deinen Feed gestalkt und bin darüber auf einen Post von vor, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, von vor einem Monat gestoßen, wo du, okay, ich bin nicht unbedingt immer ein Gary Vee Fan, aber in diesem Falle ist es ein sehr gutes Zitat und zwar the best marketing strategy ever, care. Da stehe ich so 200%ig hinter. Was bedeutet für dich dieses Zitat? Weil du hast ja auch noch ein bisschen was da drumherum geschrieben, was ich gerade nicht vorwegnehmen möchte. Deswegen, warum ausgerechnet das Zitat?
Weil ich immer das Gefühl hatte in den letzten Jahren, dass der Bereich Performance Marketing ganz oft so ein bisschen einen, ich würde sagen, dodgy Touch bekommt. Es ist immer irgendwas mit Daten und wir verkaufen Daten und jeder, der auf Facebook ist, hat Angst um seine Daten. Und ich glaube, wir müssen zum einen ein gutes Vorbild sein im Performance Marketing, also dass wir einfach sensibel und mit den Daten umgehen und die Daten auch schützen. Und das geht ganz oft unter im Performance Marketing. Das wäre in jedem anderen Bereich undenkbar, dass im Finanzbereich oder im Buchhaltungsbereich wird auch mit Daten gearbeitet, aber nirgendwo hat der Ruf der Berufsgruppe so einen schlechten Ruf wie im Performance Marketing, würde ich jetzt mal meinen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das wir auch immer wieder betonen sollten, dass uns der Schutz der Daten wichtig ist. Wir brauchen Daten, um damit arbeiten zu können, um für denjenigen die richtigen Angebote anzeigen zu können. Ich glaube, das ist ja auch nichts Schlechtes per se. Wir brauchen die Daten dafür, aber wir gehen damit mit diesen Daten einfach auch achtsam um. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Klangpunkt für mich auch im Performance-Marketing, dass ich sage, okay, ich möchte nur in dem Bereich arbeiten, wenn ich selber das Gefühl habe, okay, ich gehe achtsam mit den Daten anderer Personen um. Ja. Und das ist im Performance-Marketing natürlich ein großes Thema. Vor allem, weil wir auch mit der Automatisierung von Kampagnen arbeiten. Also wir zum einen bei Online-Marketing-Kampagnen drehen wir Stellschrauben, um die richtige Zielgruppe zu finden. Hierfür brauchen wir schon Daten. Und dann, wenn es jetzt im Speziellen um Conversion-Kampagnen geht oder Lead-Kampagnen, ziehe ich ja Informationen aus dem jeweiligen Kanal raus. Und auch hier gilt es einfach, die Daten zu schützen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man darauf achtet, wo man die Daten speichert. Ich bin ein großer Fan davon. LinkedIn hat super tolle Integrationen mit bestehenden CRM-Tools. Falls keine Integration vorhanden ist, könnte man das über Zapier regeln, aber man speichert keine Daten mehr auf seinem PC oder in Outlook oder sondern in einem geschützten CRM. Das ist so eine Sache, die ich unglaublich wichtig finde. Datenverkauf geht absolut überhaupt nicht. Ich muss von vornherein immer preisgeben oder statuieren, dass ich mit den Daten achtsam umgehe und sie nicht verkaufe, sondern nur für bestimmte Zwecke, eben zur Angebotslegung oder zur zum Informieren über das Angebot nutze. Also das wäre so die zwei Hauptpunkte, die ich zum Thema Datenschutz eigentlich sehr wichtig finde.
Finde ich eine wundervolle Einstellung und mega, mega richtig und wichtig. Ja. Privacy, Datensparsamkeit besonders ist ja für mich ein Grundpfeiler von einem modernen Marketingverständnis. Und deswegen habe ich, also Google hat ja sein schönes Third-Party-Cookie-Death Eigenversprechen ja dann mal kurzerhand um 2 Jahre extended, wo ich schon wörtlich das Kotzen bekommen habe. Deswegen finde ich wundervoll, dass das auch, dass ich da nicht der einzige Irre nur bin. Ich weiß, es gibt noch ein paar andere Bekloppte da draußen, die auch so denken. Aber ich glaube, es zwingt uns auch als Marketers, dass wir wieder kundenfokussierter denken und deswegen in unserer Art und Weise von Kommunikation auch mehr an unsere Zielgruppen denken und uns überlegen, okay, womit kann ich sie erreichen, jenseits vom schnöden Retargeting und einfach ihnen dann noch irgendeinen Gutschein hinterherwerfen oder sie dann nochmal mit dem 300. unzugeschnittenen Blogbeitrag zu bomben, sondern wirklich die First-Party-Daten, die ich durch sie habe, dann zu respektieren und ihnen einen Mehrwert zu schaffen. Ja, und dadurch komme ich in eine viel direktere Beziehung mit dem Kunden als halt schnödes mit Blei einfach versuchen, irgendwen zu treffen. Deswegen ist auch gut. Sorry, ich hatte dich gerade unterbrochen.
Nein, du hast eigentlich jetzt was ganz, ganz Spannendes angesprochen, auch dass ich ein zugeschnittenes Angebot mit Mehrwert für die Zielgruppe schnüre. Und zwar merke ich das immer wieder, je besser das Angebot mit Mehrwert ist, desto besser sind die Lead-Daten. Desto besser kann man genau die Personen erreichen, die man haben möchte. Und das ist im B2B-Bereich natürlich meist nicht Beispiel ein SaaS-Tool, der SaaS-Tool-Nutzer, sondern derjenige, der die Budgetverantwortung und die Entscheidung trifft, welches Tool ausgewählt wird. Und auch da ist es ganz wichtig, dass man einfach Angebote mit Mehrwert bringt. Mit der Tür ins Haus fallen funktioniert überhaupt nicht, in keinster Weise. Dadurch, dass wir im Performance-Marketing oder speziell in LinkedIn-Kampagnen halt immer auch die Rückmeldung bekommen, was funktioniert und was nicht, keine Ahnung, was die Klickrate betrifft oder dann eben die Conversion-Rate, kann man sich relativ gut rantasten, welches Angebot jetzt funktioniert und welches nicht. In fast all meinen Projekten gibt's mal den Punkt, wo wir sagen, okay, dieses Angebot funktioniert einfach nicht. Wir haben damit nicht ins Schwarze getroffen. Wir müssen unsere Strategie ändern und andere Dinge ausprobieren. Und das ist halt auch das Tolle, dass man da relativ schnell wieder Rückmeldung bekommt.
Es ermöglicht das Experimentieren sehr viel.
Ja, definitiv.
Ich würde das mal gerade gerne auf LinkedIn übertragen. Und zwar, wenn wir schon von Zielgruppen angepasst oder Anpassung, nicht Angepasstheit, von Zielgruppenanpassung sprechen. Was sind so für Datenpunkte oder Informationen, die ich dann aus LinkedIn, und jetzt rede ich nicht sozusagen über ein reines Stalking, ja, die armen Menschen, ja, die dann wieder denken an die LinkedIn-Coaches oder sonst wen, God forbid, sondern eher, wie kann mir LinkedIn dabei helfen, dass ich meine Zielgruppe besser verstehe? Also was sind so deine Methodiken da drumherum, damit du dann besser performance-technisch dann wiederum auch damit arbeiten kannst?
Eine der ersten Empfehlungen, die ich meistens gebe, ist die Installation des LinkedIn Insight Tags. Auch immer mit dem Hinweis, dass man das natürlich in den Datenschutzbestimmungen dann auch klar anführt, dass man diesen LinkedIn Insight Tag nutzt. Der LinkedIn Insight Tag ist toll in Kombination mit einem anderen Analytics Tool, weil er eben nicht nur bestimmte User Flows oder Absprungraten oder das Volumen auf der Webseite misst, sondern mir auch eigentlich sagt, welche Unternehmen zum Beispiel auf meiner Webseite oder welche Unternehmensgruppen, Branchen auf meiner Webseite sich aufhalten. Und wenn die Webseite jetzt eine eher größere ist, kann man da auch sehr valide Daten rausziehen und sagen, okay, die und die Branchen sind offensichtlich sehr interessant, das sind die Standorte, die am interessantesten sind. LinkedIn matcht sozusagen die Website-Daten dann mit den Daten der LinkedIn-User und gibt dir einen anonymen natürlich Überblick über die bestimmten Kriterien, die deine Zielgruppe betrifft. Also zum einen eben Unternehmenskriterien, Branche, Unternehmensgröße, Standort des Unternehmens, auf der anderen Seite aber auch der Personen an sich, aus welchem Tätigkeitsbereich sind sie, welches Karrierelevel haben sie und welche Interessen. Und das ist meistens ein totaler Aha-Effekt, wenn man sich dann diese Analyse anschaut, weil man einfach wirklich Insights bekommt über die Zielgruppe. Und das kann ich dann natürlich super verwenden für meine Kampagnen. Nichtsdestotrotz ist für mich am Anfang eines jeden Projekts immer ganz wichtig, die Zielgruppe zu erkennen und eben an diesen zwei Merkmalen. Zum einen, wer ist das Unternehmen, wenn ich mit einem B2B-Unternehmen zusammenarbeite? Wer ist das Wunschunternehmen? Was sind die Kriterien meiner Wunschunternehmen? Wer kann sich mein Produkt überhaupt leisten? Und auf der anderen Seite eben die Kriterien der Ansprechpersonen. Da gibt es ja nicht nur der, der die Entscheidung trifft, sondern da gibt es dann vielleicht auch andere Einflussnehmer auf den Entscheidungsprozess, wie die Nutzer des Produktes oder der Dienstleistung oder ein Einkäufer, ein Einflussnehmer wie ein externer Unternehmensberater. Das wären dann so Kriterien, die ich definiere, um sie dann auf LinkedIn zu finden. Und das Tolle an LinkedIn oder an der LinkedIn-Zielgruppendefinition ist ja, dass die Daten relativ akkurat sind, weil niemand hält sein LinkedIn-Profil nicht up-to-date. Das ist der große Vorteil zu anderen sozialen Netzwerken, würde ich mal sagen. Weil sobald du einen Karrieresprung machst, eine neue Ausbildung erlernst, einen neuen Skill erlernst, du wirst es vielleicht zuerst deiner Familie und deinen Freunden erzählen. Und der zweite Schritt ist, okay, ich passe jetzt mein LinkedIn-Profil an. Und sowas hatten wir bis dato noch nicht. Facebook war anders. Facebook ist nicht so datenakkurat, was demografische Daten betrifft, wie LinkedIn. Mhm. Also das ist definitiv ein Vorteil. Es gibt selten Profile, die, ich würde sagen, die nicht akkurat sind und die nicht wahrheitsgetreu sind.
Das stimmt. Es ist spannend, dass du den Vergleich zu Facebook gerade auch dann ziehst, weil ganz viele halt noch immer sagen, okay, LinkedIn ist für B2B-Targeting, ja, und da ja keine B2C-Werbung drauf. Und umgekehrt dann ganz viele, die da reingehen und sagen, ja, für unseren professionellen Service in der Fertigung oder sonst was wird ein Instagram oder ein Facebook nie funktionieren, weil Trala. Also ich kann es verstehen, aus einer Perspektive, Facebook innerhalb Dach verliert ein bisschen an Nutzerschicht, aber die Nutzerschicht innerhalb von Facebook und Instagram wird älter. Was bedeutet das sozusagen auch der zum einen monetäre Aspekt natürlich für B2C? Interessanter wird du damit aber natürlich auch noch immer an Menschen rankommst. Und das ist so, glaube ich, das ganz Interessante. Am Ende des Tages, ich weiß, dieser Spruch ist alt, aber kaufen Menschen von Menschen, beziehungsweise kaufen Menschen etwas, was ihr Problem löst. Und das existiert genau im B2C-Kontext wie im B2B. Das heißt, übertragen kann ich, ganz offen gefragt, kann ich Erkenntnisse dann aus LinkedIn eigentlich auch wiederum in meinem Facebook-Targeting, also jetzt mal Interest-Targeting etc., weiterverwenden?
Weiterverwenden, gute Frage.
Also technisch jetzt gar nicht. Also es geht jetzt nicht darum, pixelmäßig. Sondern einfach wirklich das, was ich über die Zielgruppe gelernt habe, aus LinkedIn heraus, dann wiederum weiterverwenden.
Ja, definitiv. Ich habe das Gefühl, dass man auf LinkedIn relativ viel zurückbekommt, was die Zielgruppe betrifft und dass man seine Zielgruppe kennenlernt. Und Facebook, du hast es eh angesprochen, Facebook ist nach wie vor ein Kanal, der in der älteren Zielgruppe präsent ist. Und tatsächlich ist es so, dass ich meist eine Kombination aus LinkedIn und Facebook/Instagram vorschlage, weil man einfach andere Personen erreicht. Also es ist doch noch immer so, dass LinkedIn natürlich am besten funktioniert für große Accounts, würde ich sagen, große Unternehmen. Also dieses Account-Based Marketing ist definitiv so einer der Vorteile bei LinkedIn. Zusätzlich, wenn ich die Masse erreichen möchte, keine Ahnung, alle KMUs in Deutschland, die das und das Problem oder das und das Interesse haben, dann ist Facebook definitiv noch ein zusätzlicher Kanal, den ich nutzen sollte, weil sich die Personen natürlich dort aufhalten. Was ich jedoch sehe, wenn man zum Beispiel die Klickraten von beiden Kanälen miteinander vergleicht, ist, dass bei LinkedIn die Klickraten viel besser sind, weil halt einfach dieser Fokus auf Business- und Karrierethemen schon da ist. Also man loggt sich auf LinkedIn ein und man loggt sich nicht ein, um jetzt irgendwie Cat-Content zu konsumieren oder zu schauen, was der Nachbar in Griechenland gerade so treibt, sondern man hat schon so diesen Hintergrundgedanken, okay, ich möchte mich, mein Unternehmen, meine Abteilung, mein Team, meine Karriere vorantreiben und schaue jetzt, was für Informationen ich hier finden kann. Und das sehe ich dann irgendwie in den Klickraten. Also das sieht man einfach, dass die Klickraten höher sind als auf Facebook. Weil auf Facebook reißt du sie dann trotzdem sehr, sehr oft halt aus dem privaten Umfeld raus, vor allem im B2B-Bereich. Das ist so einer der Unterschiede, würde ich sagen. Und Facebook ist super, was das Targeting, interessensbasierte Targeting betrifft. Wenn ich weiß, welche Interessen meine Zielgruppe hat, ist Facebook perfekt, weil sie haben die Daten perfekt aufbereitet.
Erschreckenderweise.
Erschreckenderweise. Erschreckenderweise. Ich habe mir das in letzter Zeit oft gedacht, wie sehr auch die Daten von WhatsApp übernommen werden. Das ist schon,
ja. Ja, besonders jetzt mit der Änderung der Terms of Service. Es ist mega spannend, immer die Überlegung, die Kampagnen, die auf LinkedIn funktionieren, funktionieren auf LinkedIn, weil sie den Business-Kontext haben. Und dann versuchen halt ganz viele, wie du richtig sagst, diese dann einfach irgendwie zu nehmen und auf Facebook rüberzuschmeißen. Anstatt darüber nachzudenken, in welchem State of Mind ist der Rezipient eigentlich dann gerade. Also wiederum klassisch drüber nachzudenken, eine Art, ich nenne es manchmal irgendwie Content-Zwiebel oder so. Ja. Du hast ganz in der Mitte, hast du natürlich deine Zielgruppe, danach die Botschaft, dann das jeweilige Medium, das du nimmst und dann den Kanal. Und und ganz viele fangen halt immer erst initial mit dem Kanal an, anstatt sich zu überlegen, okay, was ist eigentlich die passende Botschaft? Oder erstmal, wer sind überhaupt meine Rezipienten? Und was ist da dazu dann die passende Botschaft? Und das fand ich gerade sehr wichtig, dass du das so herausgearbeitet hast, genau nochmal zu sagen, das eine ist eher private und das andere ist halt wirklich, oder private und Selbstdarstellung und das andere ist halt Business und, müssen wir auch zugeben, Selbstdarstellung. Ja, also.
Ja, ja.
Auch wenn ich meinen eigenen, das, was ich poste teilweise manchmal, ist auch so ein bisschen, hey, bin ich nicht cool, Content, gebe ich gerade offen zu, das, ja, Mist, ab jetzt ist es in Audio gebannt, aber.
Wir könnten mal eine Fails- und Fuck-Ups-Woche machen. Wir posten einfach nur die Sachen, die falsch gelaufen sind.
Auch das wird uns dann wieder irgendjemand ja vorhalten und sagen, ist doch nur Selbstdarstellung.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, da können wir uns halten. Aber auch das wären wiederum interessante Daten, die man daraus kriegt.
Ja, das stimmt.
Besonders dann als für ein Unternehmen. Wenn du eine LinkedIn-Performance-Kampagne aufsetzt, mal ganz blöd gefragt, was wäre da so für eine Art Intermediate-LinkedIn-Paid-Nutzer wie mich? Was würdest du mir so anhand von drei Tipps empfehlen, zu sagen, hey Philipp, achte da mal drauf oder schau dir das an oder mach bitte das ja nie.
Ich setze die Kampagne immer aus drei Elementen zusammen. Das ist erstens die Zielgruppe, über die haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Also bevor ich meine Zielgruppe nicht kenne, kann ich nicht irgendwie anfangen, eine LinkedIn-Kampagne zu basteln, weil das ist auch das Erste, was dich der Kampagnenmanager fragt. Wen willst du targeten? Und je genauer du das weißt und machst, desto weniger Geld wirst du auch beim Fenster rausschmeißen, wie man in Österreich so schön sagt. Element Nummer zwei ist das Angebot, über das haben wir auch schon gesprochen. Also wenn ich ein bestimmtes Produkt habe, das ich verkaufen möchte und zum Beispiel dann eine 14-tägige Testphase dafür anbiete, ist das trotzdem kein Angebot, mit dem ich auf LinkedIn erfolgreich sein werde, weil LinkedIn trotzdem eine Informationsplattform ist. Da geht es darum zu informieren und durch die Information, die ich anbiete mit Mehrwert, habe ich vielleicht das Glück, dass ich den einen oder anderen kontaktieren darf und ihm mein Angebot präsentieren kann. Aber ich muss vorher ein Angebot mit Mehrwert liefern. Also das ist immer Nummer zwei, bevor ich nicht ein Angebot habe, abseits von einer kostenlosen Testphase, würde ich auf LinkedIn kein Geld verbrennen sozusagen. Und Punkt Nummer 3 ist die Botschaft. Wer schon organisch auf LinkedIn aktiv ist, der hat meist auch schon ein bisschen ein Gefühl darüber, was auf LinkedIn gut funktioniert und was nicht. Die ersten Zeilen müssen gut sein, die Visuals müssen passen. Also wenn man organische Erfahrungen gemacht hat, kann man auch sehr viel von diesen Learnings schon in den Kampagnen dann mitnehmen. Eben, wie gesagt, der Text ist unglaublich wichtig. Also wenn ich nur aus der Wir-Perspektive spreche und meine Zielgruppe nicht anspreche oder auf ihre Bedürfnisse eingehe oder auf ihre Probleme, Herausforderungen eingehe, dann werde ich nicht beachtet. Mhm. Also die Botschaft ist unglaublich wichtig, von der Wir-Perspektive zur Du-Perspektive. Was ist dir wichtig? Was sind deine Probleme, deine Herausforderungen? Genauso wie das visuell wichtig ist. Also man sieht das eher auf LinkedIn, gibt es unglaublich viel Werbung mittlerweile. Und immer wenn ich mir meinen eigenen Newsfeed anschaue, dann denke ich mir bei den Visuals ganz oft, okay, die haben jetzt einfach das Stockfoto vom Blogartikel dafür hergenommen und haben eigentlich noch nicht überprüft, wie das dann im Newsfeed ausschaut. Also das ist ganz wichtig. Da muss man sich ein bisschen was trauen auch, damit man mit dem Visual auch ein bisschen heraussticht, würde ich sagen. Das ist ein ziemlich basic Tipp, ist meistens keine weiß- oder blautöne verwenden, weil LinkedIn-Universum ist weiß-blau. Das sind so kleine Hacks. Genau, und dann noch eine passende Handlungsaufforderung. Mehr erfahren ist kein guter Call to Action. Also gleich in der Handlungsaufforderung, wie auch auf Landingpages, zeigen, was du anbietest oder was deine Zielgruppe jetzt davon hat, da drauf zu klicken. Das wären so die 3 Elemente, die ich meist durchgehe und abhake, die wichtig sind, um eine erste Kampagne zu starten. Genau, und etwas Geduld. Eine Kampagne heute zu starten und morgen nach Erfolg Ausschau zu halten, ist relativ kurzfristig gesehen. Ja, also man braucht schon mindestens 2 Wochen Zeit, um einmal den Algorithmus arbeiten zu lassen und dann um erste Schräubchen zu drehen, damit man schaut, okay, funktioniert das oder nicht.
2 Wochen?
Also nach 2 Wochen schaue ich mal rein. Ich schaue meistens auch schon früher rein, weil es mich natürlich persönlich auch meistens interessiert. Das ist ja das Tolle an Kampagnen, dass man einfach täglich reinschauen kann. Aber nach 2 Wochen würde ich mal sagen, sind meistens so viel Impressions und Klicks passiert, dass man schon ein bisschen aus der Tendenz sehen kann.
Krass. Das ist schon langsamer als sonst mein normaler Ablauf bei G-Ads, Pinterest, Facebook, ebenso Insta etc. Also das ist schon.
Nach wie vielen Tagen drehst du an den ersten Schräubchen?
Kommt drauf an, ist es eine wirklich schon etablierte Performance-Kampagne, dann sehr schnell. Wenn es eine Test-Kampagne ist, dann schaue ich meistens auch so eine Woche, außer ich merke, okay, das Ding fährt komplett gegen die Wand. Ja, weil also Methodik da sozusagen, Menschen haben Tagesabläufe, aber auch wöchentliche Routinen. Und du kannst vorher nicht unbedingt wissen, wer hat wann das Need, das du gerade bedienst, innerhalb dieses wöchentlichen Rhythmuses. Und dementsprechend halt diese 7 Tage. Das heißt, ich schaue meistens so nach 2 bis 3 Tagen auf alle Fälle sehr detailliert rein. Am ersten Tag natürlich, okay, explodiert der CPM, laufen überhaupt Daten ein, werden wir überhaupt ausgespielt, die ganzen Sachen. Und danach ist so die erste magische Linie mal 3 Tage, weil frech gesagt, bei 7 Tagen habe ich damit mehr oder minder die Hälfte der theoretischen Bevölkerung ja mit drin. Wenn ich sage, ich hätte eine Normalverteilung über alle 7 Tage und das heißt, ich habe überall mehr oder minder 1/7 der Interaktion. Ist jetzt mal ganz hypothetisch. So. Und anhand dessen dann zu schauen, okay, wenn ich jetzt sozusagen plus minus die Hälfte habe, okay, wie sieht's aus, spreche, reagieren die Leute, habe ich ein Engagement mit der Anzeige, plus, dass du daran dann auch nochmal schön siehst über die Tage schon hinweg, okay, wie entwickelt sich eigentlich der CPM, auf was wird teilweise dann bei Facebook ja ganz massiv jetzt immer mehr automatisch optimiert. Das gleiche bei YouTube, ja, bei welchen entweder Kategorie-Targetings beziehungsweise Keywords oder Direktkanälen funktioniert das Ganze oder funktioniert nicht. Dann kann man da ganz gut nachsteuern. Besonders bei YouTube merkst du es auch teilweise nach Uhrzeit. Und das sind so 2 Datenpunkte, die ich mir da immer sehe. Deswegen war ich gerade so mit. Aber du hast recht. Ja, also LinkedIn wird zum Beispiel nicht in jedem Tag.
Ja, ich habe halt Ich starte meistens mit Testkampagnen aus dem Grund, weil ich nicht unnötig Geld verbrennen möchte. Also auch nicht mit großen Budgets, sondern eher kleinen, minimalen Budgets. Und um halt wirklich valide Daten zu bekommen, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich jeder jeden Tag auf LinkedIn einloggt. Das heißt, wenn ich jetzt eine relativ spitze Zielgruppe habe von, keine Ahnung, 20.000 Personen zum Beispiel in Österreich oder 10.000 Personen in Österreich, dann brauche ich einfach eine Zeit, bis ich die alle in irgendeiner Form mal erreicht habe. Eins, was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, Wochenenden funktionieren nach wie vor leider noch nicht gut auf LinkedIn, auch wenn ich grundsätzlich das Gefühl habe, dass schon mehr los ist auf LinkedIn am Wochenende, aber die meisten Conversions passieren zwischen Montag und Freitag, das heißt, ich schalte auch die wenigsten Kampagnen jetzt am Freitag ein, aber ich habe das Gefühl, dass man 1 bis 2 Wochen einfach braucht, damit man so eine durchschnittliche Klickrate und eCPMs und CPCs auch sehen kann. Genau.
Ja. Du sprichst das Wichtigste an. Die meisten sind einfach noch nicht solche LinkedIn-Suchtis wie wir. Und dementsprechend erreichst du halt sonst immer wieder die gleichen. Ganz interessant, auch in den wenigsten scheinbar Targetings und Zielgruppendefinitionen von LinkedIn-Advertisern auf, weil mein Feed ist sowas von leer, außer ich kriege immer wieder eine Werbeanzeige in unterschiedlichsten Creatives, und zwar über worauf müssen Menschen über 50, die jetzt für ihren Ruhestand investieren,
also erstens
nicht mein Alter, zweitens der Titel sagt nicht, dass ich unbedingt Geld habe, und in Ruhestand und Rente gehe ich auch noch nicht. Also
aber vielleicht hat das mit dem Keyword Datenbaron zu tun. Baron ist automatisch, das Alter ist ja auf LinkedIn eine abgeleitete Metrik, keine Ahnung. Vielleicht wurde es aus deinem Titel abgeleitet. Und Barone sind meist über 50 und haben Geld.
Ja, da müsste jetzt mal meine Geschwister fragen. Ja. Dann müssten die das auch kriegen. Aber der Titel in sich ist ja nochmal. Nee, genau. Also das ist so meine einzige Berührung, wo ich zurzeit aktiv in einer Zielgruppe drin bin. Bei Facebook ganz anders. Da werde ich zugebombt. Aber deswegen, abschließend, LinkedIn als Performance-Kanal ist, und jetzt mal deine Erfahrung, weil bei mir merke ich es sehr, ist noch immer ziemlich jung und ziemlich unausgereift, oder? Besonders im Dachbereich.
Ja, sieht man auch am Kampagnenmanager. Wenn du jetzt den Facebook-Kampagnenmanager gut kennst, also den Werbeanzeigenmanager auf Facebook, der ist schon relativ gut ausgereift, würde ich sagen. Da gibt es schon wirklich sehr, sehr viele Häkchen und Schräubchen zu setzen. Der LinkedIn-Kampagnenmanager ist eigentlich noch ein Baby, würde ich sagen. Was auch Vorteile hat, weil es relativ straight auf wichtige Sachen optimiert werden kann, auf manche halt noch nicht. Also mir fehlen schon noch einige Sachen, die ich auf Facebook zum Beispiel gerne nutze, wie bestimmte Uhrzeiten, bestimmte Tage, nach bestimmten Devices targeten. Diese Dinge funktionieren einfach noch nicht. Die werden sicher ausgerollt werden in den nächsten Monaten oder Jahren. Aber es ist schon relativ ein junger Bereich, würde ich sagen. Und man kann ja schon seit einigen Jahren LinkedIn-Kampagnen schalten, nur bisher war es halt trotzdem noch sehr, sehr hochpreisig. Ist es nach wie vor, aber man kommt jetzt einfach Step by Step drauf, dass es oft einfach das Investment wert ist. Vor allem bei Angeboten, die einen Customer Lifetime Value von mehreren tausend Euro haben, da zahlt es sich einfach aus, in LinkedIn zu investieren. Aber eins vielleicht abschließend noch: nur LinkedIn-Ads zu schalten, ohne organisch etwas auf der Plattform zu tun, würde ich nicht machen. Also ich empfehle auch immer zusätzlich organisch aktiv zu sein, weil man einfach sehr viele Learnings sammelt über seine Zielgruppe, die man dann in den Kampagnen umsetzen kann.
Voll.
Also nur zu sagen, ich investiere jetzt 5.000 Euro im Monat in LinkedIn-Kampagnen, aber mit dem Rest lass mich in Ruhe, das funktioniert nicht.
Stimmt.
Und organisches LinkedIn-Marketing ist Arbeit, das wissen wir. Ja.
Oh ja. Aber wie bei allem Organischen. Ja, also auch das war zur Facebook-Anfangszeit, bevor sie dann irgendwann an den Stellschrauben gedreht haben. Und das hast du das gleiche ja noch immer. SEO, gleiche Sache, YouTube, gleiche Sache, etc. Also ganz andere, weil du natürlich viel mehr von der Discovery abhängig bist. Ja, und damit dann natürlich. Aber das ist ein Thema für wann anders. Theresa, wir sind jetzt schon bei 38 Minuten. Also zurzeit alle meine Gäste überziehen irgendwie. Wow. Oder ich lasse sie überziehen.
Voll viel geplaudert.
Es hat mir echt mega, mega Spaß gemacht und ich habe eine Menge mitnehmen können, besonders die Verbindung der sozusagen der Audience Insights, die es ja bei Facebook nicht mehr gibt, aber über die einzelnen Netzwerke hinweg und wie einem das da besonders helfen kann. Deswegen da vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Und es gibt eine Tradition, was heißt Tradition jetzt nach den Episoden, die ich bis jetzt alle aufgenommen habe und die jetzt nach und nach rauskommen, überlasse ich die abschließenden Worte immer meinen Gästen unter zwei Bedingungen, die ich eiskalt geklaut habe bei einem anderen Podcast von Reporting Impulse von Andreas Wiener. Und die ist, du darfst dich nicht bei mir bedanken, richtig? Und sonst ist die zweite Regel, du darfst über alles erzählen, was du möchtest. Also du könntest jetzt auch noch erzählen über, weiß ich nicht, dein Sport oder über sonst was.
Ja, das ist vielleicht ein guter Input. Ich liebe es, Podcasts zu hören, während ich laufen gehe. Und ich freue mich schon sehr, mehr über deinen Podcast zu hören. Und die wöchentliche Sessions, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen zu hören. Ja, das ist so mein Haupt-Use-Case, nachdem ich nicht mehr pendle oder wenig pendle, ist während dem Spazieren oder Laufen die Podcasts in mich reinzuschaufeln. Und ich liebe es, Podcasts zu hören. Genau. Ja, danke sage ich jetzt nicht.
Wundervoll. Dann, Theresa, bleibt mir nur noch übrig zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Ich glaube.
Wir sprechen. Genau.
Und wir hören uns. Und
ciao.
Wir sprechen. Ciao.
Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.